Ich möchte gerne mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der oberste Baumeister der Gemeinde bist. Wir dürfen erleben, wie du deine Gemeinde baust und uns beteiligst als deine Mitarbeiter. Das ist ein ganz großes Vorrecht. Wir danken dir für die Leitlinien, wo du uns gegeben hast, für die Bibel, wo wir uns darauf abstützen dürfen und wo wir wissen dürfen, wenn wir uns daran halten, dann verhebt es. Wir müssen keine Angst haben, was auf uns zukommt, weil wir wissen, du bist mitten unter uns. Und wir bitten dich jetzt gerade auch für die Predigt, dass du uns offene Ohren und Herzen für dein Reden schenkst, damit wir das, was wir verstehen, auch umsetzen können. Amen. Die letzten anderthalb Jahre waren für die Gesellschaft, auch für uns als Gemeinde, für Familien, schwere Zeiten mit dem Corona. Und wenn wir in unser Gemeindeleben hineinschauen, da können wir ganz viele Dinge entdecken. Da fragt man sich, wie konnte das eigentlich passieren? Wie konnte das geschehen? Wir konnten den Sandro als neuen Pastor anstellen. Wir konnten in Kiesen die Räumlichkeiten umbauen, vergrößern, damit da mehr Platz haben, und den Platz haben wir gebraucht. Und jetzt können wir mit einem dritten Standort starten, weil wir merken, der Platz in der Kapelle, der ist auch ein bisschen klein geworden, um dort alle zu beherbergen. Wahrscheinlich macht uns das alle nicht stolz, sondern dankbar. Dankbar, weil wir erleben können, Gott, der Herr, er wirkt in unserer Gemeinde. Er ist der oberste Baumeister. Wir hätten das gar nicht irgendwie organisieren und strategisch planen können. Und so, klar, wir konnten uns schon Gedanken machen im Ältestenrat. Aber dass das dann auch so geschieht, das ist letztendlich dem Führen Gottes zu verdanken. Gott hat das Gedeihen geschenkt. Gott schenkt das Gedeihen, ist auch das Thema der Predigt, und ich lese uns dazu 1. Korinther 3, die Verse 1 bis 8 vor. 1. Korinther 3, die Verse 1 bis 8. Da schreibt der Apostel Paulus: Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt, und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Die Gemeinde damals in Korinth lebte in einem ethisch sehr, sehr schwierigen Umfeld. Die sexuelle Unmoral von der Stadt Korinth, die war sprichwörtlich gewesen. Die war weitaus bekannt. Damals gab es ein Wort, das hieß Korinthen, und das meinte so viel wie sexuelle Unzucht betreiben. Also das war weitläufig bekannt, was für schwierige ethische Verhältnisse in Korinth herrschen. Und jetzt dieses Umfeld hatte natürlich auch Einfluss auf die Gemeinde. In Korinth, da gab es manche Dinge, Vorfälle, da mag man überhaupt nicht reden. So, ja, schlimme waren die Dinge, die waren so schändlich. Doch nicht nur im Hinblick auf diese Situation war die Gemeinde in Korinth von ihrem Umfeld beeinflusst. Auch die Art und Weise, wie man in der Gesellschaft dachte, war einflussgebend auf die Gemeinde. Damals gab es, das wissen vielleicht einige von uns, die sogenannten Sophisten, auf Deutsch die Weisheitslehrer, also das war eine philosophische Richtung. Und ihr wichtigstes Steckenpferd, das war die Redekunst, die Rhetorik. Die konnten sehr gut mit Worten überzeugen. Und die konnten so gut mit Worten überzeugen, dass sie an dem einen Tag für die eine Sache argumentieren konnten und sagen, das ist so glaubwürdig. Und am nächsten Tag konnten sie genau das Gegenteil behaupten und so gut mit Worten die Leute überzeugen, dass sie überzeugt wurden. Ja, das, was die gestern gesagt haben, das stimmt gar nicht mehr. Heute gilt das. Also um Wahrheit ging es den Sophisten nicht wirklich. Ihnen ging es vielmehr um die Tatsache, die Leute hinter sich, hinter ihre Sicht zu scharen. Also möglichst viel Einfluss zu haben. Und an manchen Stellen im Korintherbrief, da schimmert das auch durch, dass die Sophisten auch so einen gewissen Einfluss auf die Gemeinde oder auf das Denken in der Gemeinde hatten. Gerade unsere Stelle zum Beispiel, wenn da die Rede von Streit, von Eifersucht, von Zwietracht die Rede ist und dass sich die einen Leute hinter Apollos scharen, die anderen hinter Paulus, das ist so ein Hinweis, dieses Denken, das hatte auch Einfluss auf das Gemeindeleben. Wenn wir unsere Welt vor Augen haben, da sehen wir auch so manche Parallelen. In vielen Bereichen in unserer Gesellschaft, da geht es doch gar nicht mehr um Wahrheit, oder? Da geht es darum, wie kann ich möglichst viele Leute hinter meine Sicht scharen? Wie kann ich möglichst viele Menschen beeinflussen, ob das jetzt wahr ist, was ich sage, oder wo nicht, oder ob nicht? Es geht ganz viel um Macht, um Einfluss. Es geht um bestimmte Ideologien, aber nicht mehr unbedingt um Wahrheit. In der Gemeinde Gottes bei uns, da soll das nicht so sein. Da soll das anders zu und her gehen. Bei uns geht es doch um den Herrn Jesus Christus. Dass er geehrt wird, um seine Ehre. Und da ist es ganz wichtig, dass wir uns nicht von den Denkmustern unserer Zeit beeinflussen lassen. Und doch passiert es leider manchmal, dass wir beeinflusst werden von den Denkmustern unserer Zeit. Und da gilt es, wachsam zu sein. Wir haben jetzt hier in der Gemeinde mehrere Pastoren. Das ist schön, wenn man nicht allein als Pastor ist, sondern wenn man mehrere Pastoren ist und so einen tollen Ältestenrat auch hinter sich haben kann oder Teil sein darf vom Ältestenrat. Das ist eigentlich viel schöner noch, wenn man nicht als Pastor über dem Ältestenrat, sondern im Ältestenrat stehen kann. Und Jetzt haben wir einen Ältestenrat und verschiedene Pastoren. Jetzt haben wir sogar verschiedene Standorte, gleich drei Standorte von der Gemeinde. Und da kann es schnell passieren, dass man denkt, oh, ich halte mich lieber zu dem, der hält die besseren Predigten. Und wenn man denken kann, oh, zum Glück gibt es noch andere Pastoren. Oder wenn man denkt, ja, schön, dass ich jetzt an diesem Standort sein kann. Da läuft es nämlich anders wie an dem Standort. Also wenn wir so ein Denken bei uns entdecken, dann müssen wir sagen, Achtung, da läuft was falsch. Hier lassen wir uns von Denkmustern unserer Zeit beeinflussen. Bei uns geht es nicht, ich halte mich zu dem oder zu dem, sondern bei uns geht es um Christus. Um Jesus Christus, um den lebendigen Gott, um seine Ehre. Sein Wort steht bei uns im Zentrum. Es geht nicht um bestimmte Menschen oder um unser Wohlbefinden, sondern es geht um den lebendigen Gott. Damals, im Hinblick auf die Gemeinde in Korinth, da hätte der Paulus denken können, blöd. Blöd, dass es da jetzt eine ganze Gruppe von Leuten gibt, die sich mehr zum Apollos hält. Dabei habe ich doch die Gemeinde gegründet. Eigentlich sollten alle meine Anhänger sein. Aber so hat der Paulus überhaupt nicht gedacht. Überhaupt nicht hat er so gedacht, meine Fangemeinde muss größer sein wie die vom Apollos. Der Paulus, ihm ging es um etwas anderes. Ihm ging es darum, dass er das falsche Denken, was in der Gemeinde herrschte, aufsprengen wollte. Er hat gesagt, wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Paulus macht hier mit aller Deutlichkeit klar, wer wir als Kinder Gottes sind. Als Kinder Gottes sind wir Diener vom Herrn Jesus. Wir sind Diener vom Herrn Jesus. Bei unserer Bekehrung, da haben wir ja Jesus nicht nur als unseren Herrn und Heiland angenommen, unseren Sünderheiland, bei dem wir Vergebung unserer Sünden erfahren durften, indem wir ihm unsere Sünden bekannt haben, sondern wir haben ganz bewusst auch Jesus als unseren Herrn und König über unser Leben anerkannt. Und ganz entsprechend verstehen wir uns auch in unserem Sein und in unserem Handeln in der Gemeinde. In der Gemeinde, da verstehen wir uns als Diener vom König, als Diener von unserem Herrn. Wir wollen in allem, was wir tun, in allem, was wir sagen, eine dienende Haltung haben. Das ist mir ganz wichtig, dass wir diese dienende Haltung an den Tag legen in der Gemeinde. Was bedeutet das konkret für uns als Gemeindeglieder, eine dienende Haltung zu haben? Einmal bedeutet das, dass wir offen sind für die Führung Gottes. Denn in erster Linie sind wir ja Diener von unserem Herrn. Und wenn Gott uns führt, da wollen wir immer offen sein für die Führung Gottes. Nicht, dass wir die Haltung haben, ich habe hier so meine Vorstellung von der Gemeinde und wenn die Gemeinde sich halt nicht so entwickelt, dann bin ich halt stur und dann muss ich irgendwie mir eine andere Gemeinde suchen oder so. Nein, wenn Gott uns als Gemeinde führt, da wollen wir dem Herrn hinterhergehen. Wir sind Diener Gottes und als Diener Gottes, da suchen wir immer das Gute für die Gemeinde. Auch wenn es manchmal vielleicht Situationen gibt, wo es sich anders entwickelt, wie wir es gerne hätten. Wir suchen immer das Gute für die Gemeinde, weil wir Diener Gottes sind. Übrigens, eine falsche Haltung kann man auch sehr fromm verpacken. Wenn man so seine Vorstellung von der Gemeinde hat und die verwirklicht haben will, da kann man das schön fromm in einem Gebet verpacken. Da kann man sagen, Herr, das ist jetzt mein Plan für die Gemeinde und jetzt schenk dein Segen dazu, dass mein Plan verwirklicht wird. Statt dass wir beten, Herr Jesus, das ist mein Plan, das sind meine Überlegungen, aber führe du. Und ich will deinen Weg gehen und dein Wille soll geschehen. Gebrauch du mich, dass deine Ziele verwirklicht werden. Ich möchte als dein Diener dir zur Verfügung stehen. Eine dienende Haltung im Gemeindeleben zu haben, bedeutet als nächstes auch, dass wir unsere Begrenzungen, aber auch unsere Begabungen erkennen und die Begabungen auch vom Nächsten zu würdigen wissen. Der Paulus, der hat uns das wunderbar hier vor Augen gemalt. Er hat gesagt, ich habe gepflanzt und Apollos hat begossen. In der Gemeinde muss niemand eine eierlegende Wollmilchsau sein, wo alles kann und alles macht. Gleichzeitig muss er Fleisch spenden und gleichzeitig Wolle abliefern und dann noch Milch und Eier legen soll er auch noch mit dazu. Das muss man nicht in der Gemeinde. Niemand muss eine eierlegende Wollmilchsau sein, sondern Gott hat uns allen unterschiedliche Begabungen und Fähigkeiten gegeben und uns als Einheit zusammengestellt. Und Gott hat einem jeden von uns auch Begrenzungen gegeben, wo man nicht gut drin ist. Und das dürfen wir anerkennen. Es ist gut, wenn wir sagen, und das kann ich nicht, und dann nicht denken, aus Pflichtgefühl muss ich es jetzt doch tun. Nein, Gott hat uns in der Gemeinde so ausgestattet, dass jeder mit seinen Begabungen dienen kann, so dass die Gemeinde gebaut werden kann. Das ist genial. Es gibt Leute unter uns, die haben eine pionierhafte Begabung. Die können vorne rangehen und können Dinge auf die Beine stellen. Aber dann braucht es ja auch Leute, die müssen ein bisschen die umsorgende Begabung haben, die Leute auch zusammenhalten. Weil wenn jemand nur vorne hergeht, irgendjemand muss ja auch hinterhergehen und all diejenigen aufsammeln, die dann auch zurückbleiben. Und die haben dann vielleicht mehr die seelsorgerliche Begabung. Und das ist eine Ergänzung, wenn man beides miteinander hat. Das ist wichtig. Es gibt Leute, die können hervorragend Sonntagsschule geben, können den Kindern das Wort Gottes weitergeben. Und es ist wichtig, ganz wichtig, dass unsere Kinder schon früh das Wort Gottes lieb gewinnen. Und es ist schön, wenn wir in der Sonntagsschule eine Unterstützung auch für die Eltern haben. Es gibt Leute, die können sehr gut singen, die können musizieren. Und bei manchen ist man froh, wenn sie sich mehr dann so im handwerklichen Dienst begaben. Betätigen, weil sie einfach woanders ihre Begabung haben. Und das ist auch ganz wichtig, die technischen, handwerklichen Begabungen, die eingebracht werden, weil wenn man nicht die Strukturen hat, um Gottesdienst zu feiern, dann nützt alles auch nichts. Also wir sehen, Gott hat uns so unterschiedliche Begabungen gegeben, und wir wollen uns einbringen mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Und wir wollen auch sehen, wo sind meine Grenzen? Wo sind meine Grenzen, dass wir uns nicht zu wichtig nehmen und denken, ohne mich läuft überhaupt nichts mehr. Übrigens, ein ganz wichtiger Dienst, den wir im Gemeindebau auch ausüben können, ist derjenige, der überhaupt nicht in unseren Gemeindeveranstaltungen stattfindet. Das ist nämlich unser Zeugnisdienst in der Welt, am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft oder bei unseren Freizeitaktivitäten. Da machen wir auch Gemeindearbeit. Da sind wir nämlich Salz und Licht in der Welt. Und auch hier wollen wir unsere Gaben ausüben, die Gott uns gegeben hat. Wir wollen Gottes Liebe in Tat und Wort weitergeben, und zwar in der Weise, wie Gott uns begabt hat. Wir haben jetzt bald Evangelisation und einige, die sind sehr gut im Einladen und im Konfrontieren. Die Leute konfrontieren, auch du brauchst Jesus und jetzt komm zur Evangelisation. Es gibt Leute, die haben mehr Hemmung, so konfrontativ zu sein. Und da muss man nicht konfrontativ sein, weil das nicht seinen Begabungen entspricht. Die tun lieber bei einem Kaffee zusammentrinken, miteinander ins Gespräch kommen und wo sie merken, da ist ein Anknüpfungspunkt, da knüpfen sie dann an. Und dann wollen wir in der Weise auch uns als Salz und Licht betätigen, wie Gott uns begabt hat. In unserem Auftrag als Gemeinde, wo auch immer wir sind, da sind wir nicht als Einzelkämpfer unterwegs, sondern als von Gott gestiftete Einheit. Wir sind von Gott zusammen zu einem Kampf berufen, zum Kampf für die Ausbreitung vom Evangelium. Und wo wir jetzt zusammenstehen als Gemeinde, wo wir als Einheit auftreten, da kann die Gemeinde wachsen, innerlich und äußerlich, oder? Ja? wir haben hier was falsch überlesen und Gott hat das Gedeihen geschenkt. Es steht hier nicht, wenn ihr als Einheit zusammen seid und alles macht, was euch möglich ist, was euch aufgetragen ist, dann wächst die Gemeinde innerlich und äußerlich. Nee, der Paulus sagt, das ist ein Geschenk Gottes. Das ist ein Geschenk Gottes. Es gibt auch Zeiten vom Gemeindeleben in manchen schwierigen missionarischen Situation, da erlebt man das, da tut man ganz treu, ganz gut dem Herrn dienen und die Gemeinde, die explodiert nicht, da gründet man nicht 1000 neue Standorte oder so, sondern da ist es und bleibt es schwierig. Und jetzt ist es ganz wichtig für uns zu sehen, Gott schenkt das Gedeihen, das Wachstum. Das können wir nicht tun. Das ist ein Geschenk Gottes. Das ist dem Wirken Gottes zu verdanken. Der Paulus, der sagt es hier wunderbar. Ich habe gepflanzt. Ich habe meine Aufgabe gemacht, meine Hausaufgabe, wozu Gott mich berufen hat. Apollos hat begossen. Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt, und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Wir Menschen sind von Natur aus dazu geneigt, dass wir unseren Wert ein Stück weit so über unsere Leistung, über das, was wir erreichen, definieren. Klar, je nach Menschentyp ist es ein bisschen mehr oder weniger ausgeprägt, aber diese Tatsache, die kann man schon bei kleinen Kindern beobachten. Also bei unserer zweijährigen Deborah, da kann man das schon etwas sehen, wenn sie ein schönes Bild malt, wie ihre Geschwister, also so ein bisschen kritzelt da auf dem Papier, dann zeigt sie das uns ganz stolz, tut sie das präsentieren. Boah, mal, schau mal, was ich alles geleistet habe. Oder da kann sie einen großen Turm aus Duplo-Klötzen bauen, der ein bisschen wackelig dann auch ist und so. Und dann schaut Mama, sagt sie, Mama Vötterle, Borger baut. Also sie kann schon sehr gut präsentieren, was sie alles geleistet hat. Und so ist es manchmal ja auch bei uns, dass wir uns über unser Tun definieren und dann stolz sind. Paulus sagt, weder der, welcher pflanzt, weder der, der begießt, ist etwas, sondern Gott, der das Gedeihen schenkt. Das ist mir ganz wichtig für unsere Gemeindearbeit, dass wir uns nie etwas darauf einbilden, was wir alles erreichen, was wir alles vollbringen können, sondern dass wir uns als Diener Gottes ihm zur Verfügung stellen. Denn achten wir mal drauf, die Begabungen, die wir haben, wer hat uns die geschenkt? Die haben wir uns nicht selbst erarbeitet, die sind uns von Gott gegeben. Gott hat sie uns gegeben, damit wir ihm dienen. Und bei all dem Schönen, wo Gott uns als Gemeinde erfahren lässt, da wollen wir nicht uns selbst die Ehre geben und sagen, das haben wir gut gemacht, sondern wir wollen Gott die Ehre geben, denn er hat das Gedeihen gegeben. Wir wissen auch, dass Gott uns als Gemeinde, die Gemeinde weltweit, durch manche Schwierigkeiten führt. Es gibt auch Wüstenzeiten, es gibt auch Verfolgungszeiten von der Gemeinde. Und wenn Gott uns in solche Zeiten hineinstellt, da wollen wir auch ihm in diesen Zeiten treu als Diener zur Verfügung stehen. Im Wissen darum, und Gott baut seine Gemeinde trotzdem. Und Gott baut seine Gemeinde trotzdem, trotz all der schweren Zeiten. Wir müssen nicht an Schwierigkeiten oder Wüstenzeiten verzweifeln, sondern wir können ermutigt sein. Gott kommt mit uns durch alles hindurch zu seinem Ziel oder wie es im Missionsbefehl steht und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Unsere Aufgabe als Gemeinde ist es nicht, zu schnellem Erfolg zu kommen, sondern unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, treu in der Aufgabe Gott zu dienen, wo Gott uns hingestellt hat. In der Welt, da zählt Kurzzeiterfolg. Bei Gott, da zählt Langzeittreue. Und wir wollen Gott Langzeittreue erweisen. Und diese Langzeittreue, die wird Gott uns auch belohnen, nämlich bei seiner Wiederkunft. Unser Herr Jesus, er kommt bald wieder. Jesus kommt bald wieder und wenn er kommt, kommt er mit seinem Lohn. Deshalb lasst uns treu sein, ob wir vorne auf der Kanzel stehen, ob wir irgendeinen Dienst im Hintergrund machen, ob wir im Gebet treu hinter der Gemeinde stehen, ob wir den Kindern das Wort Gottes weitergeben, ob wir im Alltag, am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft bei Verwandten ein Zeugnis sind. Wir wollen treu sein in den Aufgaben, wo Gott uns hineingestellt sind. Wir wollen Gottes Licht in die Welt ausstrahlen und uns als Diener, als Werkzeuge von unserem Herrn brauchen lassen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, es ist so ermutigend zu sehen, dass du der Herr bist, der seine Gemeinde baut. Du schenkst das Gedeihen. Du hast uns berufen als deine Mitarbeiter, als deine Diener in dieser Welt und auch in der Gemeinde zu dienen. Und schenk du uns immer wieder die offene Augen für die Aufgaben, wo du uns hineingestellt hast, dass wir dir darin dienen. Schenk du uns auch offene Augen für unsere Begrenzung, dass wir nicht uns selber überfordern und denken, an mir hängt alles. Und vor allem bitten wir dich, dass du uns offene Augen schenkst für die Menschen, die dich noch nicht kennen und dein Evangelium brauchen. Wo du uns in vorbereitete Werke gestellt hast, dass wir darin wandeln können und ihnen dein Evangelium, deine gute Botschaft weitergeben können. Gebrauch du uns weiterhin als deine Diener, dass deine Gemeinde innerlich und äußerlich wachsen darf. Amen.